Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Daniel Nitzkowski. Schönen guten Morgen.
Morgen.
Sie sind seit dem Frühjahr nicht nur Chef der Trainerausbildung beim Deutschen Fußballbund, Sie sind auch gleichzeitig Co-Trainer der U21-Nationalmannschaft. Wenn Sie den Verlauf der bisherigen WM in einem Satz zusammenfassen sollten, dann lautet der wie?
Puh, ein Satz ist schwierig. Also wir sehen, denke ich, sehr viele Mannschaften, die so als Strategie wählen, sich tief zu stellen, mal zu gucken, was der Gegner so macht. Und wir sehen auf der anderen Seite viele Mannschaften, die ein Problem haben, mit dieser defensiven Spielweise klarzukommen. Und auf der dritten Seite, sehr, sehr langer Satz, paar Nebensätze, sehen wir aber auch total attraktive Spiele, wo beide Mannschaften mit einem offenen Visier spielen und da freue ich mich natürlich besonders drüber.
Das ist die Freude. Wie groß war die Enttäuschung für das Aus der deutschen Nationalmannschaft?
Ja, die war natürlich riesig, weil ich auch nicht damit gerechnet hatte, wie wahrscheinlich der allergrößte Teil der Deutschen. An dem Abend war ich nicht mehr so richtig gut ansprechbar, also große Enttäuschung.
Und jetzt die Entscheidung von Jogi Löw vor 2 Tagen, er bleibt Bundestrainer, richtige Entscheidung?
Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, aus so einer Situation rauszugehen, wenn man die Chance hat, es wieder gerade zu rücken und den Prozess jetzt nach vorne zu führen, das Ganze neu anzustoßen, glaube ich, würde man das als Trainer immer machen.
Aber vielleicht auch deshalb die richtige Entscheidung, weil der DFB gar keinen Plan B hat, wenn Jogi Löw zurückgetreten wäre?
Das weiß ich natürlich nicht ganz genau, aber ich glaube schon, dass man sich damit beschäftigt hat, wenn Jogi Löw jetzt nicht weitergemacht hätte, wer es dann werden könnte und dass wir in Deutschland durchaus gute Trainer haben, die so einen Job auch ausfüllen könnten.
Es gibt ja jetzt im Augenblick sehr viele Vorwürfe, auch gegen Jogi Löw und Oliver Bierhoff. Sorglosigkeit und Selbstüberschätzung heißt es da. Ist da was dran an der Kritik?
Nee, das glaube ich nicht. Also mein Eindruck
müssen
von...
Müssen Sie jetzt sagen.
Muss ich nicht. Ich könnte auch was anderes sagen, aber mein Eindruck von beiden war, dass sie sich immer sehr akribisch damit beschäftigt haben, wie jetzt die Mannschaft die beste Leistung auf den Platz bringt, welche Spieler das sein können, welche Umstände man schaffen muss, um da erfolgreich zu sein. Und ich denke, dass beide da aus einer großen Überzeugung gehandelt haben und gedacht haben, dass so, wie man es jetzt angepackt hat, dass es so geht. Und am Ende führen dann natürlich immer ganz, ganz viele Dinge, die man auch gar nicht beeinflussen kann, dazu, dass sowas dann vielleicht auch mal nicht funktioniert.
Wobei nach all diesen großen Erfolgen, der südkoreanische Trainer, der hat es so formuliert, der meinte, der deutschen Mannschaft fehlt einfach der Hunger. Waren Sie zu verwöhnt?
Zu verwöhnt denke ich nicht. Ob der Hunger gefehlt hat, da war ich jetzt auch zu weit weg, muss ich sagen. Ich glaube, dass es schon einen Einfluss hat, wenn man schon mal Weltmeister geworden ist als Spieler. Das dann nochmal zu schaffen, bedarf wahrscheinlich eines anderen Hungers, als wenn man es noch nicht geworden ist, vielleicht klapp gescheitert ist, wie die Brasilianer im eigenen Land mit 7-1 gedemütigt wurde. Ich glaube, das ist schon, da geht man schon anders in das nächste Turnier, weil dann will man es unbedingt jedem zeigen. Und wenn du Weltmeister geworden bist, willst du es auch jedem zeigen. Aber wenn es jetzt so das Thema Hunger ist, vielleicht ist das menschlich, dass man in dem Moment dann nicht den genau gleichen Hunger hat, wie die eben beim letzten Mal nicht erfolgreich waren.
Jetzt so im Nachhinein, bei der Kaderauswahl, da gab es ja auch schon viel Kritik. Hätte Löw Leroy Sané doch besser mitgenommen?
Ja, ist ja immer leicht, das zu beurteilen, wenn man weiß, wie es ausgeht. Ne?
Also,
und es ist auch leicht zu mutmaßen, dass Leroy jetzt der Mannschaft weitergeholfen hätte. Also Leroy ist ein super Spieler, der tolle Qualitäten hat, der natürlich ein 1-gegen-1-Spieler ist, unglaubliches Tempo mitbringt. Und sicher kann der jeder Mannschaft weiterhelfen. Es ging ja dann in der Auswahl, zumindest nach außen, ging es immer um Brandt oder Sané. Und wenn ich dann jetzt gucke, wie Julian Brandt gespielt hat, dann würde ich sagen, es war auf jeden Fall kein Fehler, ihn mitzunehmen. Also wenn ich es mal positiv formuliere, dann hat man da sicherlich keinen Fehler gemacht. Dass der Leroy in bestimmten Situationen wahrscheinlich auch interessant gewesen wäre als Spieler, klar.
Weil er eben auch in seinem Club sehr gut spielt, aber in der Nationalmannschaft gar nicht so gut gespielt hat?
Ja, klar. Also natürlich guckt man sich als Trainer an, wie spielt er im Verein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man bei der Nationalmannschaft natürlich nicht so oft hat. Also muss man schon gucken, wie ist die aktuelle Form. Die war im Verein sicherlich gut. Man muss aber schon auch sagen, dass er in der Nationalmannschaft jetzt nicht die gleichen Leistungen zumindest gebracht hat. Und dann muss man als Trainer halt überlegen, ob man hofft, dass es funktioniert oder ob man den Eindrücken vertraut, die man bekommen hat. Und Jogi Löw hat sich, glaube ich, dann eher auf die Eindrücke verlassen, die er dann bekommen hat.
Und war es dennoch zu wenig Angriff mit Gomez und Werner?
Glaube ich nicht, weil man schon die Möglichkeit hatte, mit zwei Spitzen zu spielen. Das ist ja dann in einigen Spielen auch vielleicht aufgrund des Rückstands, aber die Konstellation hat es ja dann gegeben und die hat aus meiner Sicht auch gut funktioniert mit den beiden. Und Sané wäre ja ein ganz anderer Spielertyp gewesen, wäre ja dann eher ein Flügelspieler gewesen. Insofern würde ich den da jetzt nicht mit in den Vergleich reinnehmen.
Sie waren auch Co-Trainer bei Bayer Leverkusen. Bernd Leno hatte auch Chancen, nach Russland mitzukommen, wurde es dann aber doch nicht. Hatten Sie Kontakt?
Wir hatten danach keinen Kontakt, nee. Hat mir natürlich leid getan für Bernd, weil ich Bernd sehr schätze. Wir haben 3 Jahre zusammengearbeitet und halte ihn für einen super Torwart. Das Gleiche gilt natürlich für Kevin Trapp. Also wie das jetzt im Training ausgesehen hat und was da letztendlich den Ausschlag gegeben hat, da denke ich, hat Andi Köpke sicherlich eine klare Entscheidung gefällt. Aber klar, für Bernd hat es mir jetzt persönlich, weil ich ihn kenne, hat es mir leid getan.
Woran lag es denn, dass das Zusammenspiel einfach nicht so geklappt hat? Es gibt da ja auch immer viele Entwicklungen bei der Europameisterschaft. Da war ein großes Thema immer das Packing. Lange Pässe über den Gegner hinaus zu spielen. Jetzt war das gar kein Thema mehr.
Ja, das hat natürlich dann auch was mit der Spielweise des Gegners zu tun, ne? Also dieses Packing heißt ja, wie viele Gegner kann ich mit einem Pass überspielen? Und wenn der Gegner sehr nah am eigenen Tor steht, dann ist der Raum, den ich dafür habe, natürlich sehr klein. Wenn der Gegner mich höher angreift, ist es ein bisschen einfacher. Ich glaube, die Gegner haben natürlich auch erkannt, worin die deutsche Mannschaft gut ist und haben erkannt, dass wenn sie sich selber sehr tief stellen, sie der Mannschaft wahrscheinlich am meisten Probleme machen. Und diese Packing-Pässe sind dann eben auch nicht mehr so einfach. Und ich glaube, der Gegner hat schon auch gut gespielt.
Hat einfach überzeugt. Der Absolut. Bessere möge gewinnen, so heißt es immer beim Spiel. Genau. Jogi Löw hat jetzt tiefgreifende Maßnahmen angekündigt, seine Entscheidung, Bundestrainer zu bleiben, fiel vorgestern. Haben Sie jetzt dieses Ringen um Jogi Löw, ob er Bundestrainer bleibt oder nicht, in den vergangenen Tagen auch mitbekommen im DFB?
Ja, wir haben jetzt gerade mit der neuen Ausbildung angefangen, deswegen hatte ich gar nicht so viel Zeit, mich mit irgendwas anderem zu beschäftigen. Aber klar, kriege ich das natürlich mit und ich war auch gespannt, wie es ausgeht.
Es gab ja auch ein Eingeständnis von Jogi Löw selbst, dass er gesagt hat, ja, er sei selbstherrlich aufgetreten und seine Warnungen an die Mannschaft seien ungehört verhallt. Muss ein Spieler nicht ganz unbedingt auf den Trainer hören?
Ja, ein Spieler sollte schon natürlich auf den Trainer hören, aber ich glaube, dass die Spieler auch alle eine eigene Persönlichkeit, eine eigene Meinung haben. Das ist ja auch eine Sache, die wir generell alle gut finden. Wir reden immer davon, wir brauchen Persönlichkeiten und dass die dann eine eigene Einschätzung der Situation haben, ist gut. Irgendwo muss man sich dann natürlich darauf einigen, was man gemeinsam macht, da ist dann der Trainer für zuständig.
Wie groß ist gerade auch der Druck beim DFB, die Entscheidung, dass Jogi Löw bleibt oder nicht, wie schnell musste die auch fallen? Es hieß ja, die muss zügig kommen.
Ja, man muss ja irgendwie wissen, wie es weitergeht. Also wenn das jetzt so lange in der Schwebe gewesen wäre, glaube ich, dann da wäre es auch schwer geworden, sich neu auszurichten. Also je schneller man so eine Entscheidung hat, ohne die zu überstürzen, desto schneller kann man sich auch jetzt wieder auf eine neue Richtung einigen, gucken, welche Schlüsse man zieht und wie es jetzt in die Zukunft geht. Ich glaube, deswegen war eine schnelle Entscheidung auf jeden Fall gut.
Sich neu auszurichten hätte ja auch bedeuten können, Jogi Löw tritt zurück und man macht einen kompletten Neuanfang. Er ist seit 2004 in der Nationalmannschaft und seit 2006 Bundestrainer. Sollte es da vielleicht auch eine Begrenzung für den Job des Bundestrainers geben? Wäre sowas sinnvoll?
Das glaube ich nicht, weil wenn man das begrenzen würde, das ist ja so ein bisschen wie, wenn man jetzt in Amerika mal sich die Präsidenten anguckt, dann hat man ja auch manchmal das Gefühl, wäre ganz gut, wenn der jetzt noch bleibt und die nicht neu wählen müssten.
Oder man hat das Gefühl, wäre ganz gut, dass er wechselt.
Das könnte man auch haben, ja, aber da hätte ich jetzt ein schlechtes Gefühl, wenn man das irgendwie reglementiert. Man kann ja auch sagen, er hat eine Riesenerfahrung, ne? Also er ist jetzt schon lange dabei und dadurch hat er eine Riesenerfahrung, kennt viele Situationen, kennt jetzt nochmal eine Situation mehr, die sicherlich auch für ihn dann nochmal Rückschlüsse mit sich bringt und rundet das Paket dann vielleicht nochmal mehr ab, als es das sowieso schon war.
Und diese tiefgreifenden Maßnahmen, die jetzt angekündigt sind, was werden die beinhalten? Was können Sie dazu schon sagen?
Boah, kann ich relativ wenig zu sagen. Ich könnte da auch nur spekulieren. Also ich würde schon davon ausgehen, dass es im Kader Veränderungen geben wird.
Wird Özil bleiben?
Spannende Frage. Kann ich so nicht beantworten. Ich denke mal, er wird sich selber auch damit beschäftigen. Ich bin gespannt, wie die Entwicklung da sein
wird. Was würden Sie ihm raten?
Ja, ich würde ihm raten, das vor allen Dingen erstmal sacken zu lassen. Also so eine Entscheidung aus dem Affekt raus ist ja dann immer ein bisschen schwierig, aber mal zu gucken, wie ist diese ganze Sache gelaufen. Sich sicherlich auch mal mit dem Trainer zusammenzusetzen und zu überlegen, wie Wie wurde die Situation von beiden Seiten wahrgenommen? Was ist genau passiert und was können jetzt Konsequenzen sein? Also wenn er sich dafür entscheiden sollte, nicht weiterzuspielen, dann wäre das sicherlich auch eine Entscheidung, die respektiert würde. Aber sowas Richtiges raten könnte ich ihm jetzt nicht.
Von der U21 von damals sind 6 Spieler Weltmeister 2014 geworden. Die wurden ja 2009 Europameister. Sie kriegen die bestimmt zusammen, die Spieler, oder?
Das waren Neuer, Boateng, Özil, Hövedes, Khedira. Wie viel haben wir? 5?
Und Hummels noch, ne?
Und Hummels, ja, genau.
Von denen sind die letztendlich jetzt veraltet. Da, ich glaube, nur Hövedes ist jetzt nicht mit dabei. Aber muss man das kritisieren und sagen, man ruht sich auf alten Spielern aus?
Also ich glaube, wenn man sich Mannschaften anguckt, die insgesamt erfolgreich sind, dann sind da immer sehr viele alte Spieler drin. Also ich glaube, die Mannschaften, jetzt hat Real Madrid 3-mal die Champions League in den letzten 3 Jahren gewonnen und das mit einer, sagen wir mal, alt kann man sagen, oder sehr erfahrenen Mannschaft. Ich glaube schon, dass Titel auch Erfahrung bedingen. Also man braucht zumindest mal einen Kern der Mannschaft, der Erfahrung hat, der auf die Erfahrung in einer kritischen Situation auch zurückgreifen kann. Insofern, also der Spieler hat ja jetzt kein Ablaufdatum. Und es ist ja durchaus so, dass die Jungs auch gute Leistungen im Verein gebracht haben und dass man schon davon ausgehen konnte, dass das gut funktionieren wird.
Ich glaube, der älteste Spieler bei der WM aktuell ist 45. Ja. Der ägyptische Torwart war das.
Ja, genau.
Aber bei uns heißt es ja, es gibt eine Spaltung zwischen den Etablierten und den Jungen. Wie sehen Sie das?
Kann ich nicht beurteilen. Also kann ich mir nicht vorstellen, aber wenn es so wäre, dann ist das vielleicht auch manchmal der Tatsache geschuldet, dass Generationen einfach anders denken. Also sind dann schon zum Teil 10 Jahre dazwischen und vielleicht beschäftigt man sich damit mit anderen Dingen. Aber das kann ich, das ist schwer. Also da bin ich auch eher Außenstehender als Insider.
Sie kennen jetzt natürlich gut die neue Mannschaft, die Europameister von 2017, der U21. Welche Namen müssen wir uns denn da merken? Denn da steckt ja der Fußballnachwuchs.
Ja, wobei man ja dazu sagen muss, also die Mannschaft, die jetzt letztes Jahr die Euro gewonnen hat, da waren ja 10 Spieler nicht dabei, die vom Alter her noch spielen hätten können, aber beim Confed Cup waren oder verletzt waren. Und ich glaube, dass die schon die Zukunft sein können. Also wenn man jetzt sieht, Brandt, 96er Jahrgang, das heißt, der ist jetzt 22. Sané, Werner, gleicher Jahrgang. Dann hast du Kimmich, der ein Jahr älter ist, Goretzka, der ein absoluter Führungsspieler werden kann, der ein Jahr älter ist. Jonathan Tah kommt noch dazu, der letztes Jahr bei uns nicht gespielt hat, weil er verletzt war. Ist ja ein Riesenpool von Spielern, die jetzt sehr jung sind noch und die durchaus in eine Weltklasse-Karriere reinwachsen können. Also da bin ich schon guter Dinge, dass das eine sehr, sehr gute Zukunft werden kann.
Was zeichnet denn so ein Weltklasse-Spieler von einem Bundesligisten aus? Können Sie das mit Ihrem Trainerauge gleich sehen?
Sowas entwickelt sich natürlich auch über Zeit. Also es gibt ja immer die 2 Komponenten. Einmal gibt es Talent und dann gibt es Fleiß. Und beides zusammen ergibt irgendwo einen guten Spieler. Und es gibt natürlich die, die sehr viel Talent haben und nicht ganz so viel Fleiß brauchen, um ein Top-Niveau zu erreichen. Und da ist dann die Frage, ist der Fleiß oder kann der den Fleiß aufbringen, der nötig ist, um Weltklasse-Spieler zu werden oder einfach nur ein guter Bundesligaspieler. Und das ist häufig was sich dann auch erst so Anfang 20 entwickelt. Also man kann sicherlich sagen, Potenzial ist bei dem einen oder anderen da. Ob das was wird, hängt dann tatsächlich von der Arbeitsmoral häufig ab.
Warum Real Madrid, wenn man auch den Wuppertaler SV haben kann? Daniel Nizkowski, Sie haben in der Regionalliga begonnen, sind jetzt Chefausbilder beim Trainerlehrgang im DFB. Sie waren auch noch beim MSV Duisburg und beim FC Remscheid. Was war der Auslöser, dass Sie dann vom Spieler zum Trainer wurden?
Ja, Real Madrid hat, dafür hat es mal ganz ehrlich, einfach nicht gereicht. Also meine Spielerkarriere war so, sagen wir mal, mittelmäßig. Und zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, noch nicht absehbar, dass es irgendwann mal in die Richtung geht, wirklich sich so tagtäglich mit Profifußball zu beschäftigen. Ich habe immer schon das Gefühl gehabt, dass ich gerne mit Fußball arbeiten will. Und auch immer das Gefühl gehabt, dass ich das gut kann. Und deswegen war dann irgendwann zu der Zeit, als klar war, als Spieler geht's nicht ganz nach oben, war dann schon der Gedanke da, okay, Trainer könnte das was sein. Und ich habe es dann ausprobiert und festgestellt, hey, das macht mir total Spaß. Und darüber bin ich dann irgendwann so in diese Ausbildung von Trainern geraten. Das war dann erst mit Jugendtrainern und hat sich dann so entwickelt bis zu dem, was heute daraus geworden ist.
Wie wichtig ist es denn als Trainer auch mal Spieler gewesen zu sein, auch in der ersten oder zweiten Liga beispielsweise, um eine Anerkennung zu bekommen?
Ich glaube, die Anerkennung ist auf jeden Fall da, wenn man das erreicht hat als Spieler. Ich glaube, es ist aber ein Kredit, der dann auch schnell aufgebraucht ist, wenn keine Substanz folgt. Also ich glaube, es ist gut. Das sind natürlich auch Erfahrungen, die man mit den Spielern teilen kann, die in so einem in Gesprächen mit Spielern, in denen es um Entwicklung geht, um Lösungen in schwierigen Situationen, die da helfen, weil man einfach aus einer eigenen Erfahrung Ratschläge geben kann. Aber beispielsweise diese Prozesse zu beobachten, jetzt in Leverkusen.
Sie waren Co-Trainer in Bayer Leverkusen. Ja.
Genau, und da kriegt man natürlich auch unglaublich viel mit. Und man lernt schon, sich in den Spieler reinzuversetzen. Und überhaupt gespielt zu haben, hilft auf jeden Fall.
Ja, und jetzt leiten Sie die Trainerakademie. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Trainerlizenzen. Wer bei Ihnen eine Ausbildung macht, der wird dann was?
Wer jetzt direkt bei mir eine Ausbildung macht, der kann Profitrainer werden. Also der hat dann praktisch die Lizenz, alle Mannschaften in Deutschland zu trainieren. Für die erste bis dritte Liga ist Voraussetzung, dass man diesen Fußballlehrer hat. Ob der das dann wird, ist natürlich eine andere Frage. Und die meisten werden nicht Erstligatrainer, aber es gibt durchaus welche, die in den letzten Jahren die Ausbildung gemacht haben, die es dann auch geschafft haben.
Jetzt Anfang Juni hat der neue Kurs, der 65. Lehrgang, begonnen. Wie sieht das aus? Wie trainieren Sie dort?
Also generell von der Struktur her ist es so, dass immer 3 Tage die Woche Anwesenheit an der Akademie ist in Hennef.
Bei Bonn?
Genau, bei Bonn. Und dass an den 3 Tagen in Theorie und Praxis Veranstaltungen stattfinden. Und man kann sich das so vorstellen, dass über den Vormittag und den Mittag eher so die Theorie im Vordergrund steht und dass am Nachmittag auf den Platz geht und dann auf dem Platz gearbeitet wird.
Julian Nagelsmann war, glaube ich, 29, als er in Hoffenheim angefangen hat. Er wurde dann häufig kritisiert, auch als Laptop-Trainer. Ist das etwas, was bei vielen noch nicht im Bewusstsein angekommen ist, dass das Training sich auch verändert hat?
Ja, er hat ja den Laptop nicht mit auf dem Platz, ne? Also dieser Laptop-Trainer.
Aber die wissenschaftlichen Erkenntnisse bezieht er natürlich auch mit ins Training ein.
Ja, klar. Ich glaube, das ist was, das sollte man von jedem Trainer fordern. Also ich finde es irgendwie komisch, dass das im Fußball so kritisch beäugt wird. Also ich meine, das sind ja gesamtgesellschaftliche Dinge, die einfach auch im Fußball zu finden sind. Also wenn jetzt irgendwo in einem anderen Umfeld sich jemand nicht mit dem Computer beschäftigt, würde man auch sagen, das ist Steinzeit. Die Frage ist, warum man das im Fußball irgendwie anders sieht.
Der 65. Trainerlehrgang hat jetzt gerade begonnen. Gehört Fernsehgucken auch zum Training jetzt, wenn morgen dann die Viertelfinale beginnen?
Ja, morgen sind die Jungs und Mädels gar nicht da. Ich denke mal schon, dass die das schauen werden. Aber wir haben jetzt in den letzten Tagen oder seit die WM lief auch darauf geachtet, dass wenn wir zusammen sind, dass wir dann eben die großen Spiele auch zusammen gucken.
Wie sehr, und Sie haben gerade Mädels gesagt, wie viele Frauen sind dabei im Lehrgang?
Ist tatsächlich nur eine. Ja, aber die muss natürlich auch erwähnt werden.
Ja, na klar, aber merken Sie, dass es da einen Wandel gibt? Also Claudia Neumann hat gerade wirklich ein großes Bashing als Fußballkommentatorin erlebt. Wie ist der Umgang mit der Frau bei Ihnen dort im Team?
Also ich habe den Eindruck, dass der Umgang super ist. Sie ist auch sehr, sehr gut. Und insgesamt haben wir leider noch nicht so viele Frauen in den Fußballlehrerlehrgängen. Würde mich freuen, wenn es mehr würden in Zukunft.
Wir können Sie vielleicht gerade mal erwähnen. Wer ist sie? Was bringt sie mit? Wo kommt sie her?
Das ist die Theresa Merck. Die ist Verbandssportlehrerin. Das heißt, sie arbeitet in einem Landesverband, jetzt aktuell im Verband Mittelrhein. Also eigentlich auch direkt in Hennef. Kommt aber aus Stuttgart. Oder aus dem Schwabenland auf jeden Fall.
Also vielleicht werden wir von diesem Namen auch noch was hören. Was haben Sie sich vorgenommen? Sie sind in große Fußstapfen getreten jetzt. Es gibt Sepp Herberger war dort, Hennes Weisweiler, Frank Hormuth war Ihr Vorgänger. Was wollen Sie jetzt prägen in diesem Lehrgang?
Ja, erstmal ist natürlich Wahnsinn, in so einer Reihe zu stehen. Und ich würde sagen, ich muss jetzt erstmal was leisten, bevor ich so richtig in der Reihe stehe. Und eine Sache, die mir ganz wichtig ist, ist so diesen Führungsaspekt im Fußball stark zu beleuchten. Weil ich glaube, taktisch sind wir in Deutschland sehr, sehr gut. Und es wird darum gehen, in Zukunft die Trainer darauf vorzubereiten, so eine Gruppe, so eine Ansammlung von Spielern, die alle eigene Interessen haben, zu begleiten und diesen Prozess gut zu moderieren.
Diese eigenen Interessen, die kamen ja jetzt auch bei der Nationalmannschaft deutlich raus. Da hat Toni Kroos zum Beispiel ein Filmteam reingelassen, das wurde kritisiert. Es gab einen Sonderstatus für Manuel Neuer nach seiner Verletzung. Oder Özil musste zu einem offiziellen Termin nicht mit. Sind solche Statusse letztendlich nicht auch sehr hinderlich?
Ja, man muss da als Trainer immer entscheiden, wo man die Grenze zieht. Also es muss schon Werte geben, die für die ganze Mannschaft gelten, wo alle wissen, so das ist der Rahmen, in dem ich mich bewegen kann. Und da habe ich eine gewisse Freiheit drin. Und wo der Trainer dann jeweils die Grenze zieht, das ist natürlich dem Trainer selber überlassen. Und da sind Trainer total unterschiedlich. Es gibt Trainer, die ein ganz, ganz strenges Regiment führen. Es gibt Trainer, die lassen mehr Freiheiten und die Spieler kommen im Endeffekt immer mit allem klar. Also die arrangieren sich damit und wie der Trainer das machen will, das muss er immer selber entscheiden.
Und wenn ich jetzt bei Ihnen in so einem Lehrgang sitze, wie sieht da mein Stundenplan aus beispielsweise?
Dann müssten Sie um 8 Uhr erscheinen. Also die meisten Trainer übernachten dann in Hennef. Es gibt ein paar, die in der Gegend wohnen und manchmal morgens anfahren. Und dann wird es von 8 bis 12 am Montag mit Sportpsychologie losgehen und danach mit Fußball. Erstmal in der Theorie, dann in der Praxis. Am Dienstag wäre vormittags Fußball. Auch kurz Theorie, dann Praxis. Und dann wird es um Fitness gehen. Abends nochmal Praxis. Und mittwochs wird es vormittags um Fußball gehen in der Theorie. Und nachmittags nochmal um den Bereich Fitness.
Morgen geht's in die Viertelfinale Uruguay-Frankreich. Wie gucken Sie denn morgen das Spiel?
Ich werde es wahrscheinlich zu Hause gucken oder im Biergarten nebenan. Wir haben nämlich einen sehr, sehr schönen, den schönsten Kölns, würde ich sagen, im Stadtgarten nebenan. Und ja, ich bin total gespannt. Also Frankreich finde ich sehr spannend, weil viele junge, interessante Spieler dabei sind. Und Uruguay finde ich im Umkehrschluss interessant, weil das eine ganz, ganz kleine Nation ist, die es trotzdem schafft, immer super Fußballer rauszubringen.
Die waren ja zweimal Weltmeister, glaube ich, 1930 und 1950, schon lange her. Also Frankreich ist ja für viele der klare Favorit, für Sie auch auf den Titel?
Nee, eigentlich nicht, weil ich finde, dass die Franzosen jetzt noch nicht so überzeugend gespielt haben. Die haben das letzte Spiel über kollektive, gute Defensivleistung gewonnen und individuelle Qualität, also Mbappé in erster Linie. Und ich glaube aber, dass das, was ich von Brasilien gesehen habe, bis jetzt und von Belgien auch, dass das überzeugender war. Und bei den Brasilianern finde ich es total spannend zu beobachten, wie motiviert die sind. Also wenn man sich die Spieler anguckt, wie die miteinander umgehen, wie die sich abklatschen nach jeder Defensivaktion, wie sich auch ein Gabriel Jesus als zentrale Spitze in der Defensive einbaut, einfach weil die unbedingt den Sieg wollen. Das ist schon...
Auch nach der Schmach.
Gerade nach der Schmach. Ja. Ne? Also die entwickeln eine unglaubliche Power gerade. Die haben eine Wahnsinnsenergie auf dem Platz. Und die habe ich bei Frankreich noch nicht so richtig gesehen.
Das kann ja auch motivieren. Sehen Sie das aus deutscher Sicht so, dass es uns vielleicht gar nicht mal schlecht getan hat, auch mal so eine Demütigung zu erleiden?
Ja, ich glaube, dass in so einer Krise immer eine Riesenchance steckt. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt über komplett neue Dinge unterhalten. Ich glaube, dass wir daraus ganz, ganz viel ziehen können. Und dass so dieses Bewusstsein, hey, ist nicht alles super, dass das ganz wichtig für uns ist.
Aber gerade dieses nicht komplett neue Dinge, also man hört wirklich raus, dass sich viele wünschen, dass es einen kompletten Neuanfang gibt. Aber so etwas ist wahrscheinlich im DFB auch gar nicht leistbar, weil die Strukturen auch so festgefahren sind, oder?
Ich glaube schon, dass sehr, sehr viel Neues passiert. Wir haben jetzt zum Beispiel die Akademie, die es seit 2 Jahren als Konstrukt gibt und die jetzt gerade dann in Frankfurt gebaut wird. Und da passieren schon ganz viele neue Dinge. Und so in der Spielerausbildung werden einfach auch neue Konzepte gefahren, dass man sich damit befasst, was macht denn so ein Spieler eigentlich? Also der muss wahrnehmen, der muss entscheiden, der muss im Endeffekt dann auch umsetzen. Und wie kriegt man das ins Training rein und wie kann man wieder kreative Spieler herausbringen.
Gucken Sie sich auch was ab von anderen Nationen? Am Samstag ja auch das Spiel Russland-Kroatien?
Ja, Kroatien finde ich ähnlich wie Uruguay eigentlich sehr interessant, weil es auch eine kleine Nation ist, die im Nachwuchsbereich ein sehr, sehr breit gefächertes Bewegungsangebot so für die Spieler bildet. Also die machen nicht nur Fußball, sondern die spielen ganz viele andere Sportarten. Wenn man sich Kroatien anguckt und den Erfolg im Sport, die sind ja in allem gut. Die sind im Basketball super, die sind im Handball top, die haben super Tennisspieler. Also alles, was irgendwie mit dem Ball stattfindet, ist trotz einer Einwohnerzahl von 4 Millionen, glaube ich, sind es, ist super ausgebildet und die sind einfach. Da ist der Einzelne sehr, sehr breit aufgestellt. Das ist interessant.
Russland hatte jetzt 9 Tore bisher, Kroatien 8. Aber was heißt schon Statistik wahrscheinlich? Da kann man nichts rauslesen.
Nee, nicht wirklich, weil das natürlich immer was mit dem Spiel zu tun hat, was da gespielt wurde. Aber klar, Kroatien hat schon offensiv richtig Power und ich denke auch, dass die sich da durchsetzen werden.
Das Thema Doping war ein großes vor der WM. Während der WM ist es irgendwie untergegangen. Es gab ja den McLaren Report, in dem verdächtige Proben des kompletten Kaders der russischen Nationalmannschaft der WM 2014 erwähnt wurden. Jetzt aktuell spricht aber niemand über das Thema Doping. Haben Sie eine Idee, woran das liegt? Vor der WM war es ein großes Thema.
Ja, wahrscheinlich wird es jetzt gerade totgeschwiegen, ne? Also es wäre insgesamt naiv zu denken, dass der Sport, in dem das meiste Geld steckt, dass da nicht gedopt wird. Also es wird sicherlich ein Thema sein.
Es ist zum ersten Mal so, dass bei der WM jetzt auch unter Aufsicht der FIFA die Dopingkontrollen stattfinden. Hat der DFB in irgendeiner Form versucht, darauf einzuwirken?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Ich find's eine komische Regelung. Stößt mir ein bisschen übel auf, aber wahrscheinlich gibt es auch da eine Argumentation, die irgendwie in die Richtung gegangen ist.
Was würde passieren, wenn Sie bei einem Spieler feststellen, dass er dopt?
Ja, ich denke, dann müsste man den Spieler aus dem Verkehr ziehen. Also ich selber würde das ja nicht feststellen, weil ich ihn ja nicht teste. Das heißt, das würden dann die feststellen, die den Spieler testen. Und dann gäbe es eigentlich nur eine Möglichkeit, den Spieler rauszuziehen.
Gab es noch nie bei Ihnen?
Habe ich noch nicht erlebt, nee.
Aber das Thema Doping im Fußball scheint ja irgendwie auch gesellschaftsfähig geworden zu sein. Man hat einen Eindruck, irgendwie dopt jeder, aber man spricht nicht wirklich drüber.
Also mir sind jetzt keine Fälle bewusst von Spielern, die tatsächlich dopen. Aber wie gesagt, also das ist der Sport, in dem sehr viel Geld steckt, wo sicherlich versucht wird, an allen Stellen die Leistung so hoch zu treiben, wie es geht. Und da wird mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle auch in dem Bereich gearbeitet.
Weiterhin auch ein Tabuthema. Es gibt so viele Tabuthemen. Beispielsweise Corny Littmann war neulich auch zu Gast in SWRs Leute, lange Präsident bei St. Pauli. Und der sagte als Schwulenaktivist, er würde dennoch Spielern in der Bundesliga raten, sich nicht als schwul zu outen. Hat mich sehr gewundert. Was sagen Sie?
Ich denke schon, dass man sich die Situation dadurch schwer macht, ne? Also das wäre nicht der leichte Weg. Und es wäre bestimmt auch ein Prozess, wo man lernen müsste mit der Situation, alle wissen das jetzt, umzugehen. Da würde sicherlich viel auf einen einprasseln, bestimmt auch im Thema Social Media sehr viel Negatives. Und die Frage ist halt immer, ob man sich das in der Karriere, wo man sehr wenig Zeit hat, auf so Krisen zu reagieren, ob man sich das da antun will oder ob man sagt, hey, ich ziehe das jetzt durch und danach oute ich mich. Ich glaube, wenn es mich selber betreffen würde, würde ich so machen.
Aber Sie haben jetzt eben auch gesagt, als wir über die Laptop-Trainer sprachen, ja, der Sport ist im Grunde, bildet ja auch die Gesellschaft ab. Das tut der Fußball genauso, auch eben auch beim Thema Homosexualität. Ist doch komisch, dass man da anders mit umgeht.
Ja, absolut. Aber es ist eben für den Spieler immer die Entscheidung, die er ja nur für sich selber trifft in dem Moment. Möchte ich das jetzt öffentlich machen oder nicht? Und ich kann verstehen, dass der Spieler dann sagt, ich will mir jetzt aktuell kein Problem machen, was ich wahrscheinlich nicht lösen kann kurzfristig. Und dann zu sagen, ich warte, bis die Karriere vorbei ist und danach mache ich das. Ist schwierig. Ich glaube, dass das schon jeden Tag so ein Kampf mit der eigenen Identität ist. Aber wenn man das Gefühl hat, man kann das aushalten, ist eine Möglichkeit, damit so umzugehen. Ich glaube, für mich wäre es diese Möglichkeit.
Gucken wir nochmal auf die aktuelle WM. Nächstes Spiel, was auch am Samstag ansteht, Russland-Kroatien, haben wir drüber gesprochen, aber Schweden gegen England noch nicht. Was glauben Sie da? Wer ist da Ihr Favorit?
Also ich glaube, dass die Engländer jetzt in so einem Lauf sind, dass die dieses Spiel gewinnen werden. Ich fand es total spannend, wie die mit dieser Neuausrichtung, die ja der Verband da in dem Bereich Nationalmannschaft gemacht hat, umgegangen sind und mit diesem Trauma Elfmeterschießen. Jetzt nicht zu sagen, das wird schon irgendwie klappen oder hoffentlich kommen wir nicht ins Elfmeterschießen, sondern dahin zu gehen und zu sagen, pass auf, wir arbeiten jetzt an dieser Schwäche. Wir gehen wirklich über ein gesamtes Jahr immer wieder in das Thema rein, trainieren das und wenn dann die Situation kommt, sind wir vorbereitet. Und genau so ist es gekommen.
Was ja auch den Trainer betroffen hat. Inwiefern ist es so wichtig, dass der Trainer vielleicht auch dieses Trauma erlebt hat, um seine Mannschaft dahingehend zu motivieren?
Ja, ich glaube, für ihn war das sicherlich auch ein Teil Vergangenheitsbewältigung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der das in seiner eigenen Karriere noch in den Griff gekriegt hat, ob er nach dem verschossenen Elfmeter, den wir ja alle kennen, selber nochmal an den Punkt gegangen ist. Aber das ist natürlich ein Thema, was einen verfolgt, was dann die Nation auch verfolgt hat und wo ich es unglaublich mutig finde und konsequent zu sagen, hey, das gehen wir jetzt an und da wollen wir besser werden und wenn die Situation nochmal auftritt, machen wir es einfach besser.
Was eben bei Ihnen rauszuhören war, Brasilien ist Ihr Favorit auf den Titel, ist das so?
Ja, Brasilien ist mein Favorit. Belgien wäre der zweite. Es ist leider so, dass die jetzt gegeneinander spielen und dass das kein Endspiel sein kann. Aber wenn ich mich jetzt auf einen festlegen sollte, dann würde ich auf jeden Fall auf Brasilien gehen.
Daniel Nitzkowski, danke für den Besuch in SWR1 Leute.
Sehr gerne.
Eins gehört.